Mein Name ist Daniel Sekot, Sven Sender, die Stimme von Türkei. Im Studio Nanka begrüßen Sie
Alev Arma
und Murat Gökmen. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3A, Türksat 4A und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 Kilohertz. Und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 Kilohertz. In unserer Einstiegssendung bringen wir nach den Nachrichten die Senderin Sternstunde Anatolien und Vermächtnis der türkischen Völker. Danach kommt türkische Musik. Nun die Meldung, meine Damen und Herren.
Das Kabinett wird heute nach einer zweiwöchigen Pause unter dem Vorsitz von Präsident Recep Tayyip Erdogan im Präsidentenkomplex in Beştepe zusammentreten. Zentrales Thema der Sitzung unter Leitung von Erdogan ist die Krise im Nahen Osten, für die nach Lösungen gesucht wird. Der Waffenstillstandsprozess zwischen den USA und dem Iran wird aufmerksam verfolgt. Ankara, das sich für den Aufbau einer neuen Sicherheitsarchitektur in der Region einsetzt, misst der Entwicklung eines dauerhaften Friedens auf der Waffenruhe große Bedeutung bei. Im Kabinett soll zudem von Präsident Erdogan geführte Friedensdiplomatie von Türkei im Fokus stehen. Darüber hinaus werden die Angriffe Israels auf libanesisches und palästinensisches Gebiet sowie das Vorgehen gegen die sogenannte Global Summit Flotta thematisiert. Die Entwicklung im Nahen Osten, insbesondere die Unsicherheiten rund um die Straße von Hormuz, wirken sich weiterhin negativ auf die globale Wirtschaft und den Handel aus. Im Kabinett wird erörtert, welche Maßnahmen trotz steigender Energiepreise erforderlich sind, um den Desinflationsprozess fortzusetzen. Zudem sollen das im Rahmen des Mittelfristprogramms und des 12. Entwicklungsplans umgesetzte Wirtschaftsprogramm sowie die aktuelle Lage an den Märkten bewertet werden. Auch das Ziel eines terrorfreien Türkei steht auf der Tagesordnung. Der aktuelle Stand des Prozesses sowie mögliche gesetzliche Schritte im Lichte des im Ausschuss für nationale Solidarität, Brüderlichkeit und Demokratie verabschiedeten Berichts sollen im Kabinett besprochen werden.
Präsident Recep Tayyip Erdogan hat ein Telefongespräch mit dem designierten irakischen Ministerpräsidenten Ali Falih Khatim al-Saidi geführt. Dabei gratulierte er ihm zu seiner Nominierung zur Regierungsbildung und äußerte seine Zuversicht, dass er rasch eine inklusive, ausgewogene und stabile Regierung bilden werde. Erdogan erklärte zudem, Türkei habe der engen Zusammenarbeit mit dem Irak auf strategischer und institutioneller Ebene erheblichen Schwung verliehen. Ankara strebe an, die Beziehungen in der kommenden Phase weiter auszubauen, teilte die Kommunikationsreaktion mit.
Das US-Zentralkommando CENTCOM hat angekündigt, ab heute die Initiative Operation Free Passage zu unterstützen, um die Durchfahrt kommerzieller Schiffe durch die Straße von Hormuz zu gewährleisten. An dem Einsatz sollen rund 15.000 Soldaten beteiligt sein. In einer über die Social-Media-Plattform des US-Unternehmens X veröffentlichten Mitteilungen sowie CENTCOM auf eine entsprechende Ankündigung von US-Präsident Donald Trump und informierte über die geplanten Maßnahmen. Diese Mission wird kommerzielle Schiffe unterstützen, die diesen lebenswichtigen internationalen Handelskorridor frei passieren wollen, hieß es in der Erklärung. Neben den 15.000 Soldaten sollen mehr als 100 Land- und Seefahrzeuge sowie Lenkwaffenzerstörer zur Unterstützung eingesetzt werden. Der Kommandeur von CENTCOM, Admiral Brad Cooper, erklärte, unsere Unterstützung für diese Verteidigungsmission ist von entscheidender Bedeutung für die regionale Sicherheit und die globale Wirtschaft, während wir gleichzeitig die Seeblockade gegenüber dem Iran aufrechterhalten. Bereits in der vergangenen Woche hatte das US-Außenministerium mitgeteilt, dass Schritte zur Bildung einer internationalen Koalition zur Sicherung der Seeschifffahrt in der Straße von Hormuz eingeleitet werden seien. Auch das Pentagon werde diesen Prozess unterstützen. US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, dass die USA ab heute Schiffen aus neutralen Staaten, die im Zusammenhang mit der Krise im Nahen Osten nicht involviert sind, bei der Durchfahrt durch die Meerenge helfen werden. Zum Wohle Irans, des Nahen Ostens und der Vereinigten Staaten haben wir diesen Ländern zugesichert, ihre Schiffe sicher durch diese enge Passage zu geleiten, damit sie ihre Geschäfte frei und ohne Probleme fortsetzen können, sagte Trump. Ohne konkrete Länder zu nennen, sprach Trump von Staaten aus verschiedenen Teilen der Welt, die in keiner Weise mit den Entwicklungen im Nahen Osten verbunden seien und betonte, die Operation habe vor allem humanitäre Ziele. Von der Stimme Türkiyes hören Sie weitere Nachrichten.
Die für heute angesetzte Anhörung im Korruptionsprozess gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu ist kurz vor Beginn verschoben worden. Wie der israelische Staatssender Kan berichtete, wurde die Verhandlung, bei der Netanyahu aussagen sollte, auf Antrag der Verteidigung vertagt. Demnach erfolgte die Verschiebung nach einem in der Nacht eingereichten Antrag seines Anwalts Amit Haddad. Gründe für die Entscheidung wurden nicht genannt. Netanyahu, der sich in mehreren Korruptionsverfahren verantworten muss, sollte ursprünglich am heutigen Tag vor Gericht erscheinen. Zuletzt stand er am 28. April vor Gericht. Insgesamt wurde er im Sommer mit dem Verfahren bereits 81 Mal angehört. Der israelische Regierungschef ist in den als 1000, 2000 und 4000 bekannten Verfahren wegen Bestechung, Betrugs und Untreue angeklagt. US-Präsident Donald Trump hat im November 2025 einen Brief an den israelischen Präsidenten Isaac Herzog gerichtet und ihn aufgefordert, Netanyahu zu begnadigen. Obwohl Netanyahu zuvor erklärt hatte, kein Gnadengesuch stellen zu wollen, beantragte er Ende November 2025 beim Präsidenten eine Begnadigung im Sommer mit den seit rund 6 Jahren laufenden Verfahren.
US-Präsident Donald Trump hat erklärt, er habe Irans Vorschlag zur Beendigung des Atomkriegs geprüft und ihn für nicht akzeptabel befunden. Dies deutet auf einen Rückschlag in den laufenden informellen diplomatischen Bemühungen hin. Für mich ist es nicht akzeptabel. Ich habe ihn geprüft. Er ist nicht akzeptabel, sagte Trump gegenüber dem israelischen Nachrichtensender Khan News, nachdem er zuvor Skepsis gegenüber Teherans Absichten geäußert hatte. Seine Äußerungen erfolgen, nachdem Iran bestätigt hat, eine US-Antwort auf seinen eigenen 14-Punkte-Plan erhalten zu haben, die über pakistanische Vermittler übermittelt wurde und derzeit geprüft wird. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmail Baghdadi, erklärte, der Vorschlag konzentriere sich ausschließlich auf die Beendigung des Atomkriegs und gehe nicht auf die Nuklearfrage ein.
Das Flugzeug des spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez hat wegen eines technischen Defekts eine Notlandung in Ankara durchgeführt. Wie die staatliche spanische Nachrichtenagentur EFE unter Berufung auf Regierungskreise berichtete, setzte die Maschine vom Typ Airbus A310, mit der Sanchez zur Sitzung der Europäischen Politischen Gemeinschaft in die armenische Hauptstadt Jerewan unterwegs war, aufgrund eines technischen Defekts in Ankara auf. Demnach handelt es sich nicht um einen schwerwiegenden Defekt, dennoch seien die vorgesehenen Protokollmaßnahmen umgesetzt worden. Sanchez wird die Nacht in Ankara verbringen und am frühen Morgen seine Reise nach Jerewan fortsetzen. Bereits am 4. September 2025 hatte Sanchez wegen einer Flugzeugpanne nicht an einem Treffen zur Ukraine in Paris teilnehmen können. Damals war die Falcon-Maschine aufgrund eines technischen Problems in der Luft nach Madrid zurückgekehrt, woraufhin der Ministerpräsident per Videokonferenz an dem Treffen teilnahm.
Die Ukraine hat nach eigenen Angaben am Sonntag mehrere russische Schiffe angegriffen, darunter einen Marschflugkörperträger sowie 3 Öltanker. Zuvor hatten beide Seiten umfangreiche Drohnenangriffe durchgeführt, bei denen mindestens 8 Menschen ums Leben kamen. Präsident Volodymyr Zelensky erklärte, die ukrainischen Streitkräfte hätten ein mit Raketen bestücktes Schiff im Hafen von Primorsk in der russischen Region Leningrad sowie Tanker der sogenannten Schattenflotte ins Visier genommen, die für den Transport von sanktioniertem Öl eingesetzt werden. Er warnte, Kiew werde seine Angriffe auf die russische Energieinfrastruktur verstärken, sollte Moskau seine Offensive fortsetzen.
Meine Damen und Herren, Sie hörten Nachrichten.
Dokunmayın tuz basmayın yarasına sevmeyeni Hadi bırakın doğasına Hayat sana güzel ama asıl soru Gönül razı mı yarım ekmek arasına Bana bir şey deme lütfen boşu boşuna teselli edilmek gitmiyor hoşuma bundan sonrası benimle ilgili vazifemi üstüne başına zamanından önce girdi her yaşına birçoğuna göre yine görgülü ilgili. Beğenmediysen sözlerimi topla git hadi her şeyini. Bilemiyorum ne kadar sürecek toparlanması alması demini. Sevmediysen sözlerimi topla git hadi her şeyini. Bilemiyorum ne kadar sürecek toparlanması alması demini. Dokunmayın tuz basmayın yarasına. Sev beni hadi bırakın doğasına. Hayat sana güzel ama asıl soru gönül razı mı yarım ekmek arasına. Dokunmayın tuz basmayın yarasına. Sev beni hadi bırakın doğasına. Hayat sana güzel ama asıl soru gönül razı mı yarım ekmek arasına.
Stimme Türkiye's. Wir senden in die Welt.
Çok bir şey istemiş olurum senden bilmem. Zaten hep çok isterim ben. Azla yetinmem. Başka bir hayat var dışarıda ama sensiz. Şöyle bir hava alsam da gelsem ya da gelmesem.
gelmese.
Sternstunde Anatolien.
Als das Hethiterreich zusammenbrach, verstummten die Archive von Hattusha. Die Schreiber zerstreuten sich, die Tore von Palästen blieben geschlossen. Doch die intensive Beziehung zum Himmel endete nicht. Denn in Anatolien war Astronomie niemals ausschließlich an Schrift gebundenes Wissen. Sie war in Rituale, landwirtschaftliche Zyklen, Orientierungspraktiken und vor allem in Nutzung des Raumes eingeschrieben. Selbst als der Staat verschwand, blieb dieses Wissen im Lebensalltag der Menschen erhalten. Nach den Hethitern kam es in Anatolien nicht zu einem Bruch, sondern zu einer Dezentralisierung. Astronomisches Wissen wurde nicht länger in einem einzigen imperialen Archiv gesammelt, sondern wanderte zwischen kleineren Königreichen, lokalen Traditionen und praktischen Anwendungen. Die späthethitischen Stadtstaaten waren die ersten Träger dieses Prozesses. Anstatt mesopotamische Sternlisten unverändert zu kopieren, passten sie diese, wie von den Hethitern übernommen, an die Werte des lokalen Horizonts an. Dass derselbe Stern in verschiedenen Städten zu unterschiedlichen Zeiten erschien, galt nicht mehr als Fehler, sondern als bewusste geografische Korrektur. Dieser Ansatz setzte sich bei den Uratreern fort. in der hochgelegenen Region rund um den Wannsee war Himmelswissen nicht nur eine Frage des Kalenders, sondern des landwirtschaftlichen Überlebens. Die Urartäer integrierten die Nutzung des Gnomos und die Beobachtung von Schatten in ihrer Architektur. Einige Forscher vermuten, dass Felsentempel und Burgnischen gezielt auf die Sonnenbewegungen zu bestimmten Zeiten ausgerichtet waren. Auch wenn dies nicht eindeutig belegt ist, spricht vieles dafür, dass astronomisches Wissen in Anatolien nicht nur auf Tafeln, sondern auch im gebauten Raum Ausdruck fand. Die stille Kontinuität nahm in der hellenistischen Zeit eine neue Form an. Die Naturphilosophen in Äolien begannen, den Himmel von göttlichen Botschaften zu trennen und als geordnetes System zu beschreiben, jedoch nicht aus dem Nichts heraus. Die Sonnenfinsternis-Vorhersage von Thales ist ohne die über Jahrhunderte angesammelten zyklischen Aufzeichnungen aus Mesopotamien und Anatolien kaum vorstellbar. Die entscheidende Figur war aber Hipparchos von Nikaia, der dieses Wissen in einen wissenschaftlichen Vergleich überführte. Die Entdeckung der Präzision wird oft als Geschichte eines einzelnen Genies übermittelt. Ihr Kern ist jedoch ein anderer. Hipparchos verglich seine eigenen Beobachtungen mit älteren Sternenaufzeichnungen und bemerkte eine kleine, aber systematische Verschiebung. Es ist bekannt, dass er Zugang zu babylonischen astronomischen Daten hatte. Es ist zudem wahrscheinlich, dass auch in Anatolien ähnliche Aufzeichnungen bewahrt wurden, da hethitische und späthethitische Texte die Fortführung mesopotamischer Traditionen in dieser Region belegen. Diese Entdeckung beruhte also nicht auf einer einzelnen Beobachtung, sondern auf der Zusammenführung langfristiger Daten. Anatolien fungierte dabei nicht nur als geografischer Raum, sondern als Brücke der Wissensüberlieferung. In der römischen Zeit stagnierte dieses Wissen teilweise, verschwand jedoch nicht. Eine entscheidende Schwelle wurde in der Spätantike in Südostanatolien erreicht, in Haran. Dort lebten Gemeinschaften, die die astronomischen Traditionen der Hethiter und Babyloner direkt weiterführten. Der Himmel wurde weiterhin unter Planetenbewegungen, Finsterniszyklen und Zeitberechnungen interpretiert. Der Aufstieg der Astronomie in der islamischen Welt baute auf genau diesem Erbe auf. Ein bedeutender Teil der Texte, die das Haus der Weisheit in Bagdad erreichten, wurden über das Syrische vermittelt. Dies zeigt, dass dieses Wissen nicht nur aus Griechenland, sondern auch über die Achse Anatolien-Mesopotamien weitergegeben wurde. Hier trat erneut etwas Vertrautes hervor. Die enge Verbindung zwischen Kalender, religiöser Praxis, Orientierung und dem Himmel. Die in der islamischen Astronomie entwickelten Ziyak-Tabellen waren eine fortgeschrittene Weiterführung dessen, was bereits Hethiter und Babyloner praktiziert hatten. Sonnen- und Planetenpositionen, Finsterniswahrscheinlichkeiten und heilige Tageszeiten wurden nun durch mathematische Tabellen bestimmt. Die Gnomon-Tradition setzte sich fort und Schattenberechnungen wurden mit größerer Präzision neu formuliert. Astronomie war nicht nur eine theoretische Disziplin, sondern ein praktisches Instrument zur Ordnung des Alltags. Als dieses Wissen über Andalusien und Sizilien nach Europa gelangte, entdeckte der Westen die antike Astronomie nicht neu. Vielmehr übernahm er sie in einer Form, die in Anatolien praktisch verankert und in der islamischen Welt mathematisch verfeinert worden war. Die Tabellen von Kopernikus, die Gesetze Keplers und selbst das von Galileo kritisierte System sind die letzten Glieder dieser langen Kette. Anatolien ist in dieser Kette nicht bloß ein Durchgangsraum. Es wirkt vielmehr wie ein Filter, der eine Romantisierung des Himmelswissens verhindert. Berge, harte Jahreszeiten und politische Umbrüche haben dieses Wissen immer wieder geprüft, vereinfacht und widerstandsfähig gemacht. Wenn wir heute zum Himmel blicken, sehen wir keine Ordnung, die das Werk einer einzelnen Zivilisation ist. Diese Ordnung entsteht aus den Zyklusaufzeichnungen eines sumerischen Schreibers, der Sorge eines hethitischen Priesters, der Planung eines urartäischen Architekten, dem Vergleich eines Hipparchos und den Berechnungen eines Gelehrten in Bagdad. Und in der Mitte dieser Kette steht Anatolien, als stiller, aber unverzichtbarer Träger. Der Himmel bleibt unverändert. Was sich verändert, ist der Blick des Menschen, der ihn zu verstehen versucht. Und die Art und Weise, wie dieser Blick auf diesen Böden von Generation zu Generation weitergegeben wird.
Sternstunde Anatolien.
Yüreğin sana kırgın inandır. musul olmayacaksa gelme istemem. İstemezsen yorgun düştü yüreğim sana kırgın inandır. Bu son olmayacaksa gelme istemem. Gelme istemezsen yorgun düştü yüreğim sana kırgın inandır. Bu son olmayacaksa sevme istemem.
Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen.
Çiğim bir kırdığım için çözdükçe
Vermächtnis der türkischen Völker.
Mit einem Klang, den der Wind aus fernen Steppen herüberträgt, beginnen wir diese Nacht. Man sagt, die Erde habe ein Gedächtnis, in jedem Schritt verbirgt sich das Echo der Vergangenheit, in jeder Melodie der Herzschlag eines Volkes. Und heute werden wir den Spuren dieses Echos folgend der Stimme eines Volkes lauschen, das in der alten Geographie Zentralasiens lebt. Einer Stimme, die still erscheinen mag, aber aus tiefen Schichten emporsteigt. Den Karakalpak-Türken. Um ein Volk zu verstehen, muss man auf das Land schauen, in dem es lebt. Denn Geographie ist nicht nur ein Ort, sondern oft auch ein Schicksal. Die Karakalpaken lebten im Laufe der Geschichte rund um den Aralsee und heute größtenteils auf dem Gebiet Karakalpakistans. Diese Erde war einst vom Segen des Wassers geprägt, ein Land, in dem Fischerboote den Ufern Lieder sangen und sich Karawanenwege kreuzten. Doch die Zeit veränderte auch diese Landschaft. Die zurückweichenden Wasser des Aralsees trockneten nicht nur ein Meer aus, sondern auch die Erinnerungen eines Volkes. Doch das karakalpakische Volk verstand es, seine Existenz zu bewahren, wie das Salz, das noch immer im trockenen Seeboden verborgen liegt. Sie wanderten, sie widerstanden, sie erzählten, um nicht zu vergessen. Denn ihre Kultur war ein Schatz, getragen von mündlicher Überlieferung. Jedes Wiegenlied, jede Klage, jedes Märchen war ein Vermächtnis der Vergangenheit an die Gegenwart. Der Name Karakalpak bedeutet schwarze Kalpakmütze. Dieser Name steht nicht nur für ein Kleidungsstück, sondern für eine Identität. Die schwarze Kopfbedeckung ist das Symbol des Stolzes, des Widerstands und der Zugehörigkeit, das sie durch die Geschichte getragen haben. Unter dem Himmel, über der endlosen Steppe, ragen diese schwarzen Kalpaks wie Fahnen empor. Die Karakalpak-Türken sind ein Volk an der Schnittstelle der oghusischen und kiptschakischen Zweige der türkischen Welt. Ihre Sprache gehört zur Familie der Turksprachen und trägt besonders Merkmale der kiptschakischen Gruppe. Diese Sprache ist nicht nur ein Kommunikationsmittel, sondern auch ein Ort des Gedächtnisses. In ihr sind Epen verborgen, Klagen eingeschlossen, Gebete widerhallen darin. Ihre Kultur trägt die Spuren des Nomadenlebens. Jurten, also Zelte, sind nicht nur Unterkünfte, sondern Ausdruck einer Lebensphilosophie. Mit ihrer runden Form symbolisieren sie das Universum. Das Feuer in ihrer Mitte steht zugleich für Wärme und Einheit. Jede Jurte ist das Herz einer Familie und jedes Herz trägt eine Kultur weiter. In den Traditionen der Karakalpaken ist die Beziehung zur Natur außerordentlich tief. Der Wind ist ihr Freund, das Wasser ihr Spiegel, die Erde ihre Mutter. Deshalb findet man die Spuren der Natur in all ihren Künsten. Wellenmotive in ihren Webereien, den Klang des Windes in ihrer Musik und Geschichten der Wanderwege in ihren darstellenden Künsten. Eine der schönsten Arten, ein Volk zu verstehen, ist der Blick auf die Kunst. Denn Kunst erzählt das Unsagbare und macht das Unsichtbare sichtbar. Für die Karakalpaken ist Kunst weit mehr als eine Ausdrucksform. Sie ist Widerstand, Erinnerung und eine Weise des Daseins. Die Webkunst gehört zu den ältesten und reichsten Bereichen der karakalpakischen Kultur. Teppiche, Kilims und Strickereien, die in den Händen der Frauen zum Leben erwachen, sind nicht bloß Gegenstände, sondern Geschichten. Jedes Motiv trägt eine Bedeutung. Ein Muster erzählt von einer Hochzeitserinnerung, eine Farbe vom Schmerz eines Verlustes. Rot symbolisiert die Energie des Lebens, blau die Unendlichkeit des Himmels, schwarz die Tiefe der Erde. Wenn eine karakalpakische Frau webt, verarbeitet sie in Wahrheit ihre eigene Geschichte. Masche für Masche, mit Geduld und Liebe. Deshalb ist jedes Gewebe nicht nur persönlich, sondern zugleich Teil des kollektiven Gedächtnisses, wie eine unsichtbare Brücke von der Vergangenheit in die Zukunft. Die Musik jedoch ist die Seele der Karakalpaken. In ihr liegen zugleich Einsamkeit und Widerstand. Eines ihrer wichtigsten Instrumente ist die Dutar, die mit ihren zwei Saiten einen schlichten, aber tiefen Klang hervorbringt. Dieser Klang erzählt manchmal die Geschichte einer Wanderung, manchmal die Unmöglichkeit einer Liebe. In der karakalpakischen Musik nehmen die sogenannten Jirau, die Barden, einen besonderen Platz ein. Diese Sänger überliefern Epen mündlich von Generation zu Generation. Sie sind nicht nur Künstler, sondern zugleich Historiker. Denn jede Geschichte, die sie erzählen, wirft Licht auf die Vergangenheit eines Volkes. Meine Damen und Herren, die Kultur eines Volkes gewinnt ihre Bedeutung nicht nur aus der Verbindung zur Vergangenheit, sondern auch aus den Spuren, die sie der Zukunft hinterlässt. Die Karakalpak-Türken sind ein Volk, dem es trotz aller Schwierigkeiten gelungen ist, seine Kultur lebendig zu halten. Auch wenn sich heute unter dem Einfluss der modernen Welt viele Traditionen verändert haben, ist ihr Geist derselbe geblieben. Vielleicht hat der Aralsee seinen alten Glanz verloren, vielleicht sind die Wanderwege nicht mehr wie früher, doch die Stimme der Karakalpaken erhebt sich noch immer. In ihren Webereien, in ihrer Musik, auf ihren Bühnen. Und solange wir diese Stimme hören, werden wir Teil ihrer Geschichte. Heute haben wir gemeinsam jener Stimme gelauscht, die der Wind trägt. Vielleicht in einer Jurte, vielleicht im Klang einer Dutar, vielleicht im Muster eines Teppichs. Doch überall war dasselbe zu spüren, eine Stimme, die aus den Wurzeln emporsteigt. Bis zum nächsten Mal, sagen wir, auf Wiederhören.
Vermächtnis der türkischen Völker.
Aradım durdum gecenin kör boşluğunda Yüreğim daldan düşen bir yaprak Gözlerim gökten kopan bir yıldız Beklemek diyorsun sevgilim Söyle nereye kadar Gönül yâreler için Hasretler peşinde Yüzüm ellerim siliniyor aşkım Sabrım tükeniyor Ben diye bir şey Sen diye sevda canım kalmıyor
asılı kaldım bir ipin ucunda. Gerildim durdum ben yokluğunda. Bir avuntu aradım durdum gecenin kör boşluğunda. Yüreğim dalda düşen bir yaprak. Gözlerim gökten kopan bir yıldız. Beklemek diyorsun sevgilim. Söyle nereye kadar? Gönül yâreler içinde yürüyor hüzünler şehrine. Hasretler peşinde yüzüm ellerim siliniyor aşkım sabrım tükeniyor. Ben diye bir şey sen diye sevda canım kalamamış. Yüzüm ellerim siliniyor aşkım, sabrım tükeniyor. Ben diye bir şey, sen diye sevda, canım kalmıyor. Asılı kaldım bir ipin ucunda.
Die Stimme Türkiyes ist wie in der Vergangenheit auch in der Gegenwart mit Ihnen.
Senden uzak kalsam da Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the voice of Türkiye.
Hier ist die Stimme Türkiye's.
Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
هنا اذاعت صوت ترکیه.
دانشیر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
اوودی رادیو گلاس ترکیه.
ترکیه‌نین سس رادیوسو.
کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
استا اس لا ووچ د ترکیه.
سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
Юфлет Зыри и Тюркия.
这里是 Туарчи Чишин Бонго Дентай.
Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
Да, Тюркия Гаг Радио, да.
Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
Петерши Радио Садбури Тюркия Скма.
Овода Тюркия Вюни Радио Са.
Аич Радио Воча Тюркия. Говорит голос Тюркия.
Эфирда Тюркия овозы.
Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
Е садай Тюркия.
Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
Эво ифонетис Тюркия.
Овди радио глас Тюркия.
Гидареди амурия Тюркия.
Ини адала радио суара Тюркия.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
Este radio voz de Turkiye.
Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
Zboru wa glasot na Turkiye.
Efirde Turkiye ovoz radio sa.
It Turkiye hangia radio ya.
Ovde radio glas Turkiye.
Turkiye une radio sa.
Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
Somit geht die deutschsprachige Sendung von TRT zu Ende. Die Sendung wurde von Alev Arman moderiert. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.